Guten Abend, Cecil. Kannst du mich verstehen?
Ja.
Ah, super. Wir wollen rüber reden. Ich hatte schon in der Anmoderation gesagt, dass wir heute nach Frankreich als erstes gehen und nach Buer. Dort soll ein großes Endlager geplant werden für radioaktive Abfälle. Und es gab da jetzt einen Prozess, aber vielleicht kannst du mal sagen, was da genau in Buer geplant ist.
Buer ist eine 80-Einwohner-Ortschaft. Das ist ca. 120 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Und das ist sehr, sehr dünn besiedelt. Die Gegend gilt natürlich als Hochschwar. Und da will die französische Regierung in 500 Meter Tiefe in Tonstein Atommüll verbuddeln. Das geht um 80.000 Kubikmeter Atommüll. Das würde bedeuten, 100 Jahre lang zweimal 10 Castoren pro Woche, also Castortransporte, Atommülltransporte. Das bedeutet 300 Kilometer unterirdische Stollen, 275.000 Kubikmeter Beton, 41 Milliarden Euro. An der Erdoberfläche sind auch Anlagen, Atomanlagen geplant. Das nimmt auch über 700 Hektar Fläche in Anspruch. Also das ist ein Projekt gigantischen Ausmaßes. Und das wurde zuerst, das gibt sehr viele Parallelen zu Gorleben. Die Kritik daran, das ist keine geologische Entscheidung, sondern eine politische Entscheidung. Man hat überlegt, wo am wenigsten Menschen wohnen. Und das zunächst als Forschungsbergwerk verkauft, also wie damals auch Gorleben so war für Deutschland. Und aktuell ist es kein Forschungsbergwerk mehr, sondern es läuft das Genehmigungsverfahren, also das Planfeststellungsverfahren.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass der Widerstand, den gibt es dort in Buer auch schon seit 30 bis 40 Jahren. Ich glaube, das habe ich so in dem Vorgespräch.
Genau, also schon seit den 70er Jahren gibt es Widerstand. Ursprünglich waren mehrere Orte geplant. Man wollte nämlich eben erforschen, welche Untergrund der beste ist. Aber die Nationalagentur für die Atommüllentsorgung wurde in vielen Departements in Frankreich vor die Tür gesetzt. Und richtig niederlassen konnten sie nur in Buer wegen der Tatsache, dass einfach sehr wenig Menschen in dieser Gegend wohnen. Aber die Menschen, die dort wohnen, da gibt es auf jeden Fall Widerstand, weil man merkt einfach, wie auch diese Gegend so weiter stirbt, wenn die Atomkraft sich da durchsetzt. Das ist landwirtschaftliche Gegend. Und seit 2004 zum Beispiel gibt es den Verein Buer Zone Libre, also Buer freie Zone. Das gibt so ein Widerstandshaus von dem Verein. Das Ziel ist, die Bevölkerung zu informieren, also als Informationspunkt zu dienen, aber auch Seminare, Debatten, es finden auch Aktionstage statt und so weiter. Und in den letzten Jahren sind auch relativ viele Häuser in den Dörfern aufgekauft worden von Menschen aus dem Widerstand, um einfach auch den Widerstand dort mit so selbstverwalteten Projekten und die Menschen machen eigene Experimente vor Ort, also sie wollen Alternativen zur Atomkraft aufzeigen und so weiter. Also es gibt so aktiven Widerstand auf jeden Fall in der Form vor Ort, aber natürlich auch viele Aktionen, auch Störung von diversen Bauarbeiten, weil selbst wenn das Lager noch keine Baugenehmigung hat, es finden bereits Vorarbeiten statt, wie so Straßenbauten, Vorbereitungen für die künftige Castorbahn, soll eine Bahn gebaut werden für die Castortransporte. Und deswegen hat es in der Vergangenheit zahlreiche Aktionen, Camps, Baumbesetzung, eine anderthalbjährige Baumbesetzung zum Beispiel. Und dieser Widerstand hat sich seit dem Jahr 2016 intensiviert, also ist intensiver geworden. Mhm. Und möglicherweise der Grund, warum auch der Widerstand so stark plötzlich in Fokus der Repressionsbehörden gekommen ist. Atomkraftgegner in Frankreich sein heißt immer wieder irgendwie Staatsfeind zu sein und mit Repression konfrontiert zu sein. Aber das hat sich in Buer in den letzten Jahren sehr stark verstärkt.
Hast du eigentlich schon eine gute Überleitung gemacht jetzt zu dem Verfahren? Die französischen Behörden haben sich dann, soweit ich das verstanden habe, 7 Menschen sind dann angeklagt worden. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen sagen, was hat mich auch ein bisschen erschrocken, dass ja die französische Polizei, die Geheimdienste, diverse Telefongespräche, Kontaktverbote in Gewahrsamnahmen, bis zu 60 Stunden Verhöre, also wahnsinnig viele Hausdurchsuchungen, 20.000 Ermittlungsakten, 180 Seiten Anklageschrift. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen. Also A, warum, was ist da genau an Überwachung, an Erfassung gelaufen? Und das andere, warum sie dann gerade diese sieben Menschen da herausgepickt haben?
Ja, genau. Also warum diese sieben Menschen, das ist immer so ein Rätsel. Also ich habe zuvor gesagt, Atomkraftgegner sagen, ist ja ein bisschen Staatsfeind zu sein, weil in Frankreich die Atomkraft nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung von Atomare Energiebehörde entstanden ist. Und das war das Ziel, die Atombombe. Das heißt, die auch Verflechtung zwischen Militär und Zivil ist von Beginn an sehr, sehr stark. Und wenn du gegen Atomkraft bist in Frankreich, greift man einfach den Nationalstolz an. Und der Staat reagiert sehr heftig. Und dann braucht Herr Renfar-Sündenbucke, er braucht Redelsführer, weil sowas wie hierarchiefreie Gruppen, das ist einfach nicht, passt nicht in seinem Konzept. Und deswegen wurden einfach Menschen herausgepickt, weil sie aktiv waren im Widerstand. Teilweise Menschen, die da gewohnt haben, teilweise so Aktivisten, die immer mal wieder zu Aktionen gekommen sind. Aber teilweise auch Menschen zum Beispiel, die bei der Rechtshilfe dabei sind, also denen keine Handlungen vorgeworfen wurde, sondern die Tatsache, dass sie durch ihre Beratung andere Menschen unterstützen und Aktionen möglich machen, weil sie denn vielleicht die Angst vor Repression nehmen würden, weil sie sie juristisch beraten. Also das gab es auch in dem Verfahren. Und das Ergebnis ist auf jeden Fall mehrere Jahre intensive Ermittlungen. Die Akte war zu Prozessbeginn schon bei über 20.000 Seiten. Also der Umfang der Akte und über 85.000 abgefangene Telefongespräche und Nachrichten, also SMS. Es gab 23 Hausdurchsuchungen. Das ist schon sehr beeindruckende Ausmaß, was da für Mittel da, ja, was der Staat da betrieben hat, weil die Menschen von dem Verfahren erfahren durch Hausdurchsuchungen und dann wurden sie in Gewahrsam genommen. Bis zu 60 Stunden und da gab es Auflagen. Also sie sind auf Auflage freigekommen, darunter vollständiges Kontaktverbot miteinander und zwar mehrere Jahre lang. Manche mussten einfach umziehen, weil sie da nicht mehr leben durften, wo sie waren und so weiter. Also sehr, sehr krasse Auflagen. Mhm. Und eine Person hat zum Beispiel dagegen verstoßen, deswegen war sie, ich glaube, 7 Monate, also sie war auf jeden Fall mehrere Monate in Untersuchungshaft, weil sie gegen diese Auflagen vor dem Prozess noch verstoßen hat.
Also das erinnert mich sehr beeindruckend. Also das Ausmaß von Erfassung, auch von, sage ich mal, eher gewaltfreien Widerstand, erinnert mich schon so ein bisschen an Deutschland. Da gibt es also Parallelen. Also da hat sich die französische Regierung oder der Staat den deutschen Staat angepasst, beziehungsweise da gibt es also gemeinsame Interessen. Also ich denke, gegen die Anti-AKW-Bewegung war es ähnlich. Also das fand ich sehr wichtig, dass du das nochmal so geschildert hast. Jetzt zu dem Ablauf des Prozesses.
Ja, genau.
Also sag doch da mal ein bisschen was zu.
Der Prozess fand im Juli statt und in Frankreich ist es immer so, dass die Urteilverkündung in der Regel so circa 2-3 Monate später stattfindet. Deswegen wurde das Urteil erst im September verkündet und die Anklage lautete auf kriminelle Vereinigung. Das wird sehr gerne von Repressionsbehörden benutzt, um sehr weitgehende Ermittlungen durchführen zu können. Rausgekommen ist erstmal keine Verurteilung wegen krimineller Vereinigung, aber Haftstrafen teilweise ohne Bewährung für das einfache, also eine Person, mit der ich gesprochen habe, ihr wurde nichts anderes vorgeworfen, dass sie eine Demonstration, die nicht angemeldet war, angeführt hätte, wie auch immer sie die angeführt haben soll. Und die hat dafür 7 Monate zum Beispiel ohne Bewährung als Verurteilung bekommen. Also die Verurteilungen gehen bis zu 12 Monaten Haft. Die Menschen haben Berufung eingelegt und die Staatsanwaltschaft auch, weil sie immer noch die angebliche kriminelle Vereinigung verfolgen wird. Aber der Prozess war auch nicht nur Repression, sondern es war auch, die Angeklagten haben einfach ihre Prozesse sehr offensiv und politisch geführt. Und da wurde auch frankreichweit wieder über das Endlager gesprochen. Und zum Beispiel bei dem Prozess, die Angeklagten hatten eine kollektive Verteidigung. Das ist auch in Frankreich sehr gut möglich, weil man Anwälte mehrfach verteidigen dürfen. Das heißt, sie dürfen mehrere Angeklagten verteidigen. Und die Angeklagten haben da nur politische Stellungnahmen abgegeben, aber keine Aussage zur Rolle, ihre Rolle in der Gruppe. Mhm. Der erste Prozesstag begann so damit, dass die Angeklagten gesagt haben, nur wir machen keine Aussage zur Sache. Die haben ein paar Statements abgegeben und haben gesagt, dann ja tschüss, wir wollen demonstrieren gehen. Mhm. Deswegen waren sie erstmal, und das, die konnten dann nicht in U-Haft wegen irgendeines Verstoßes wirklich genommen werden, weil die waren ja da, die waren in der Stadt, die sind nur einfach ein paar Stunden weg gewesen. Und die Anwältinnen sind zwei haben die Stellung gehalten und weiter verteidigt. Da wurde die Anklage, die mehrere hundert Seiten lang war, einfach verlesen und es war einfach für alle langweilig. Mhm. Und deswegen waren die Leute auf Demonstration und da gab es viel Unterstützung draußen. Mhm. Es wurden auch sehr viele politische Zeugen gehört. In Frankreich kann die Verteidigung Zeugen relativ einfach benennen. Im Strafprozessordnung ermöglicht das, und so dass kritische Wissenschaftler, Politiker und so weiter gekommen sind und haben einfach erklärt, wie der Atomstaat sich durchsetzt, was die Gefahren von dieser geplanten Endlagerbaustelle sind mit so Explosionsgefahr und so. Also die haben, oder es gab eine Politikwissenschaftlerin, die erklärt hat, wie Repression funktioniert und wie der Atomstaat funktioniert und dass das mit Demokratie und Grundrechten nichts zu tun hat. Also der Prozess wurde sehr, sehr stark politisiert. Hm. Er soll sozusagen wiederholt werden. Wir wissen noch nicht genau wann, weil die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten Berufungen eingelegt haben.
Also wenn ich das nochmal kurz was zu sagen kann, also erstmal eine offensive Prozessführung bei politischen Verfahren in Deutschland, vor allem auch von den Angeklagten, also die sind gar nicht hingegangen, das wäre in Deutschland wahrscheinlich gar nicht möglich.
Die würden, also die waren nur zwei Stunden weg, ne?
Ja, ja, aber trotzdem, weil das wäre in Deutschland wäre das soweit nicht möglich, aber auch so politische Statements sind in letzter Zeit, werden auch weniger gehalten, auch so zum Beispiel bei Antifa-Prozessen gibt es meistens, ist es so, oder auch bei G20 war es überwiegend so, dass nur die Verteidigung agiert hat und die Angeklagten haben den Mund gehalten. Ich meine, das ist ja auch okay, aber das finde ich sehr überraschend, dass sie das sehr, sehr offensiv gemacht haben. Gut, das französische Prozessvorgehen oder wie die Prozesse ablaufen können, ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also da ist es halt schwieriger, wenn die Verteidigung irgendwie eigene Zeuginnen einführen will. Auf jeden Fall war das ein sehr erfrischender, und auch, dass die Verteidigerinnen sich daran beteiligt haben, an Demonstrationen. Sowas ist in Deutschland, was heute auch nicht mehr so üblich, ich sage es mal so ein bisschen vorsichtig, das heißt vorsichtig, ist es real so, das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Trotz all dem, es gab eine relativ starke Öffentlichkeit, trotzdem sind die Menschen verurteilt worden. Kannst du vielleicht nochmal sagen, weil es war ja überwiegend zivilgesellschaftlicher Protest, trotzdem sind sie ja verurteilt worden erstmal in der ersten Instanz. Kannst du vielleicht nochmal sagen, habt ihr da in Frankreich darüber geredet, warum dieser Verurteilungswillen? Du hast es schon kurz ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht kannst du zum Schluss nochmal so eine Art Resümee bitte ziehen, warum das so ist?
Ja, also die Verteidigung hat natürlich auf Freispruch plädiert, aber wenn man schon Leute jahrelang überwacht hat und 20.000 Seiten Ermittlungsakte hat, muss man irgendwas liefern, ne? Und da gibt es immer mal vielleicht ein bisschen so Beifang. Also die Verurteilungen waren wegen Durchführung von Demonstrationen, die nicht angemeldet waren, wo es dann am Ende Gewalt gegeben hat. Wohlgemerkt, eine von den Demonstrationen, das kann ich bezeugen, da war ich selbst beteiligt. Es endete, das war ja auf dem Land, ne? Das ist nicht in der Stadt so, dass die Polizei die Menschen am Demonstrieren hindern wollte und mit sogenannten Splittergranaten angegriffen hat, so aus 100 Meter Entfernung geschossen hat und zum Beispiel ein Demonstrant so stark am Fuß verletzt wurde, dass er so einen Teil von seinem Fuß komplett verloren hat, die Schuhe existierte nicht mehr. Ne? Diese Granaten machen im Ackerboden so Krater von 50 Zentimeter Durchmesser. Das habe ich damals sogar mit eigenen Augen gesehen. Und weil die Menschen sich da versammelt hatten, das war eine Demonstration im August 2017, da hat die Polizei versucht, daraus so Redeführerin zu machen. Und die Verurteilung am Ende ist wegen nicht angemeldeter Versammlung. Also eigentlich, man könnte immer denken, was, gibt es Gefängnis dafür? Und da würde ich fast ein Parallel zu politische Ausnahme, die Situation, wo es einfach um politische Justiz geht, der Fall, die Fälle von G20 in Hamburg, wo zum Beispiel dieser junge Italiener Fabio da auch Monate in Untersuchungshaft war, weil er einfach auf einer Demonstration gegen G20 mitgelaufen ist. So. Also es geht in Richtung so angebliche Landfriedensbruch, aber da muss ja nicht mal so richtig viel passiert sein. Das ist ein Teil der Verurteilungen. Und der andere Teil sind eher so, sag ich mal, Beifang, wie es so immer mal wieder in Demonstrationen und Protestkontexte gibt. Bei Hausdurchsuchungen sind sogenanntes Sprengstoff gefunden worden, aber unter Sprengstoff, Vorsicht, was damit gemeint ist, Es geht im Grunde genommen um sowas wie großen Böller oder so.
Feuerwerkskörper,
also immer mal wieder auf Demonstrationen geworfen werden. Und teilweise konnte das nicht mal irgendwelche Personen zugeordnet werden. Und darum diese Anklage wegen krimineller Vereinigung, weil was man nicht zuordnen kann, kann man vielleicht vereinigen, irgendwie ohne persönliche Zuordnung zu Last legen. Das ist der Versuch, sozusagen der Staat so zu kriminalisieren. Weil richtig konkrete, handfeste Sachen, also konkrete Handlungen wurden Menschen sonst nicht so wirklich vorgeworfen.
Ja, okay, wenn, du hast ja schon gesagt, im Laufe des Gesprächs, wenn das Staatsfeinde sind, werden sie natürlich auch wie Staatsfeinde verfolgt und auch verurteilt oder ist auf jeden Fall Verurteilungswillen da. Wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr, aber möchtest du vielleicht zum Schluss noch was sagen? Vielleicht sagst du noch zum Schluss, wann findet der nächste Prozess statt? Das wird wahrscheinlich, so wie im deutschen Recht, in Anführungsstrichen, auch eine höhere Instanz sein. Aber kannst du vielleicht das Datum noch mal sagen? Und genau,
das Datum steht noch nicht fest. Wir wissen nur, dass beide Seiten, also sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft, Berufung eingelegt haben. Aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, daneben der Widerstand auf jeden Fall weitergeht und sich weiterhin über Unterstützung freut. Es gibt immer mal wieder ja so Camps und Aktionsforen. Es gibt eine Homepage, die heißt Bür, also dreimal Bür.info, Bür, B-U-R-E, also Bure wird es geschrieben.
Ja.
Und die gibt es auch immer mal wieder auch Artikel auf Deutsch, die da online gestellt werden, auf Englisch und natürlich überwiegend auf Französisch. Also da kann man sehr viele Informationen finden. Und im Moment findet zum Beispiel das Genehmigungsverfahren, das Planfeststellungsverfahren für das atomare Endlager statt. Da gab es so Einwendungen, die natürlich so ignoriert werden und in dem Zusammenhang weiterhin Widerstand. Es ist ja zu erwarten, dass die Menschen auf jeden Fall das nicht einfach so geschehen lassen. Auch wenn die Repression und der Atomstaat wie ein bisschen so eine Walze wirkt und alles Platz macht, was sich wehrt, geben die Menschen nicht auf.
Okay,
das ist und freuen sich, wenn Unterstützung auch aus dem Ausland kommt. Also ich persönlich zum Beispiel unterstütze zum Beispiel in der Form, dass ich immer mal wieder dort bin und Fragen stelle und dann Artikel auf Deutsch darüber schreibe. Und regelmäßig kann man was in der Graswurzelrevolution über Bür lesen.
Okay, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, halt uns auf dem Laufenden und schönen Abend noch. Tschüss.
Gleichfalls.